Da. Nur damals haben wir die Hütte, Stiftshütte, ja, also Katzenholz, erinnerst du dich noch? Du warst ja, ich glaube, fast dabei, ja, Otto, oder? Ja, denn nicht nur die Lade ist aus Katzenholz. Wenn die Lade, nur die Lade ist, aber Stiftshütte nicht, dann geht es nicht. Ja, so eine Vision müssen wir haben. Es ist in der Schrift schon lange da geschrieben steht. Aber wenn wir keinen Bezug finden, dann ist es umsonst geschrieben. Ich war wirklich das erste Mal, dass so ein Haus- und Stiftshütte erwähnt wurde, dass der Herr eine Wohnung haben möchte. Das war, was Mose geschrieben hat. Natürlich, die Arche war zuerst erwähnt über Bau, aber es war eine Arche. Aber über die Wohnung Gottes, das erste Mal, das erwähnt wird in der Bibel, war die Stiftshütte in der Wüste, als Mose ja, nach diesem wunderbaren himmlischen Muster gebaut hat. Und damals hat der Herr schon unsere Augen geöffnet, zu zeigen, was für Materialien diese Stiftshütte braucht. Und das war die Vorschrift Gottes. Nicht nur irgendein Holz, sondern ein besonderes Holz, ein Akazienholz. Ich war so fest, so stark und würmerfrei. Also die Würmer, sie mögen dieses Holz nicht. Aber unser Holz da, oh, das ist wirklich Speise für ihn. Ja, glaubt ihr nicht? Ja. Und so, das zeigt die Menschlichkeit Jesu doch. Warum denn, wenn wir die Gemeinde bauen, nach einer Zeit lang, dann also zerbricht es, dann kommt Löcher und Würmer kommen hinein und Holzwurm kommt hinein. Und am Ende steht es nicht mehr. Das möchte Gott nicht haben. Ja. Sondern Gott möchte gerne ein besonderes Holz benutzen, damit es auch steht. Ja, und lange Zeit steht. Das ist sehr wichtig. Und dieses Holz ist die Menschlichkeit Jesu Christi. Holz in der Bibel steht für die Menschlichkeit. Aber unser Holz, das geht nicht. Verdirbt so schnell, wenn ich heute, dann morgen. Und nach 2 Jahren, dann ja, kann man nicht mehr machen. Und 10 Jahre vielleicht, ein besserer Mensch. Aber selbst nach einiger Zeit lang, dann kommt alle Würmer raus. Untauglich. Wirklich, da müssen wir alle dem Herrn bekennen. Herr, mein Mensch sein, der alte Mensch ist nicht tauglich. Wenn wir das nicht wissen zu erkennen am Ende, dann denken wir, wir können es machen. Wir schaffen es. Ja. Und oft machen wir das Richtige, aber mit dem falschen Material. Das nützt nicht. Das nützt nicht. Guck mal, wie lange hält es. Damals hieß es, jedes 10 Jahre kommt ein Sturm und dann, dann muss man wieder neu etwas machen. Ja, weil unser Holz, dieses Holz dauert nur höchstens 10 Jahre. Ja, dann ist es aus. Und dieses Holz ist nicht fähig, zu widerstehen. Er ist nicht widerstandsfähig gegen allerlei Angriffe vom Wetter, von Regen, von Würmer, von Feuer, von vielen Dingen. Unsere Menschlichkeit fällt um. Wenn nur ein bisschen Versuchung kommt, dann haben wir schon, nicht wahr, kapituliert und aufgeben. Wir sind nicht standhaft, wir haben kein Ausharren und bis zum gewissen Grad ja, aber dann zerbrechen wir. Und am Ende nur ein bisschen Schwierigkeiten, dann fallen wir um. Und so schnell kippen wir um. Können Sie dir vorstellen, die Stiftshütte kippt um jedes Mal. Jede zweite Woche kippt es um. Da müssen wir noch einmal das reparieren. Und das ist nicht gut. Denn am Ende, irgendwann wird man mal müde. Und aufgeben und sag, ach was, lass mal dieses Zeug alles stehen. Fertig, damit werde ich nicht mehr zu tun haben. Wie oft haben wir das gesehen? In Neuchâtel habe ich auch gesehen, am Ende haben sie alle aufgegeben. Und sagen, das funktioniert nicht. Natürlich funktioniert nicht, weil das Holz falsch ist, das falsche Holz. Wenn du das falsche Holz benutzt, wie soll es funktionieren? Wenn wir nicht gelernt haben, die Menschlichkeit des Herrn zu essen, zu nehmen, ersetzt zu werden, das Alte ausziehen, gell? Den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen, dann was erwarten wir von einem Gemeindeleben? Und daher müssen wir lernen, den Weg des Herrn zu nehmen. Es steht alles geschrieben. Er ist der Architekt. Der Architekt bestimmt, was für ein Holz wir benutzen. Warum benutzt der Herr die feinen Leinen als dieses Kleid für die Braut? Hell und weiß und was sind das? Das ist die Gerechtigkeit. Der Heiligen, welche Christus ist. Meine Gerechtigkeit taugt nicht, taugt deine. Manchmal denken wir, wir sind so gerecht. Und am Ende, wir haben festgestellt, Entschuldigung, es war falsch. Deshalb sagte Paulus, nicht rechtzeitig, also frühzeitig richten. Was sollen wir machen? Wir brauchen den neuen Menschen. Wir brauchen die Menschlichkeit des Herrn. Und der Herr, als er hier auf dieser Erde 33,5 Jahre gelebt hat, er ist voll bewährt. Allenthalben, von jeder Seite geprüft, getestet, TÜV. Von oben, nicht von Deutschland. Himmlischer TÜV. Satan hat ihn geprüft. Die Menschen haben ihn geprüft. Gott hat ihn geprüft. Alle haben ihn geprüft. Religion hat ihn geprüft. Welche Prüfung hat er nicht bestanden? Sag mir, sogar mit 1 hat er gemacht. So wunderbar hat er Prüfung bestanden. solch eine Menschlichkeit brauchte Gott für den Bau der Stiftshütte. Das müssen wir wirklich erkennen. Und auch solch eine Menschlichkeit ist würdig, mit dem Gold dazu übergoldet zu werden. So fest, standhaft, widerstandsfähig, ohne Sünde, ohne Sauerteig, ohne Honig, volle Auferstehung, auch der Tod kann ich ihn durchdringen. Und er hat keine Verwesung erlebt. Wir sofort Verwesung tritt ein. Und der Tod überwindet uns jedes Mal, jedes Mal. Und der Herr hat den Tod besiegt. Steht geschrieben, er wird keine Verwesung sehen. Ja. Und sein Leben ist wunderbar. Er ist allenthalben versucht worden, und hat nicht gesündigt, hat keine Sünde getan. Und das Wort sagt, und die Sünde ist nicht in ihm, ist nicht durchgedrungen. Und der Adam ist sofort gefallen. Wenn du nur die Schlange ein Ohr gibt oder ein halbes Ohr gibt, auch ein Drittelohr gibt oder ein Viertelohr, nur ein bisschen zuhört, dann kippst du schon um, ich sage dir. Die Leute glauben mir nicht. Ich habe schon einige gewarnt, rede nicht darüber, halte dich fern, kein Ohr geben. Nein, wir müssen beide Seiten hören. Ja, wirst du Gottes Seite hören und auch der Teufelsseite auch hören. Meinst du, du kannst widerstehen? Eva hat Gott schon gehört. Gott sagt, iss nicht, sonst wirst du des Todes sterben. Das ist Gottes Seite. Ist das nicht genug? Dann kommt die Schlange und möchte auch seine Seite zeigen. Hat Gott wirklich das gesagt? Ah. Dann fängt sie an zu denken, ja, hat er und was hat er denn gesagt? Oh ja, er hat gesagt, ich darf ihn nicht berühren. Das hat Gott nicht gesagt, du sollst den Baum nicht berühren, aber nicht essen. Hat Gott gesagt, du willst sterben? Und wenn du dann ein Ohr öffnet, dann kommt die Lüge hinein. Nein, 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 nein. Gott hat Angst, du wirst also Erkenntnis haben, dann am Ende wirst du wie er und er hat Angst. Meinst du, Gott hatte Angst? Gott wird neidig sein auf dich, dann wirst du wie Gott sein. Und das will Gott nicht. Meine Güte. Warum musst du alle jedes Mal jede Seite hören? Höre auf Gott. Für uns gibt es nur eine Seite. Oder wie viele Seiten? Und der Feind wird dir wahrmachen und weismachen, dass es zwei Seiten gibt. Nimm dir die Seite von ihm und die Seite von ihm und du vergisst Gott. Und du denkst, du bist so gerecht. Ich muss beide Seiten hören. Erinnere, das ist eine spezielle Konferenz in Grünberg. Meinst du, deine Menschlichkeit ist so fest und du kannst unterscheiden und du bist stärker als der Teufel? Dem Vater der Lüge. Er ist schon ein Profi seit tausende Jahre. Und wie alt bist du? Du hast keine Chance gegen den Vater der Lüge. Von Anfang an war er schon ein Lügner. Und er hat ja die Lüge erfunden. Und du denkst, du kannst ihn überwinden und prüfen. Mitnichte. Nein. Es gibt bei uns in der Gemeinde nur eine Seite, und das ist Gottes Seite. Geh zu ihm und frag ihn. Sonst bist du ausgeliefert. Du hast keine Chance gegen den Vater der Lüge. Und dann streut er sein Gift. Sünde kommt dann in dich hinein. Dann wunderst du dich, warum du dich geändert hast. Und am Ende bist du ganz verwirrt und dann weißt du nicht mehr rechts vom Linken. Und was oben ist, was unten ist, was am Ende Tod tritt ein. Meinst du, deine Menschlichkeit kann das? Widerstehen. Denke daran, unsere Menschlichkeit ist gefallen, vergiftet. Die Menschen haben ein Ohr für die Lüge, aber die Wahrheit geht nicht rein. Sie glauben nicht. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, das hat der Herr gesagt. Und sie lieben die Lüge mehr als die Wahrheit. Wenn du nur ein Geschwätz sagst, oh, weißt du, was geschehen ist? Und am Ende weiß die ganze Welt. Dann glauben sie auch. Das sollen wir nicht machen. Herr, ich brauche eine neue Menschlichkeit. Und nur der Herr war der Überwinder. Er hat die Welt überwunden, er hat Satan überwunden. Er hat die Religion der Menschen da überwunden. Er hat alle Leiden durchgemacht und hat überwunden. Ja. Er hat allen Test gut bestanden. Ja, von seiner eigenen Familie hat er Probleme gehabt. Sie glauben ihm nicht. So viele Dinge. Und am Ende das Kreuz. Sogar als er am Kreuz hing, dann versucht Satan ihn nochmal zu versuchen, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann komm doch herab, dann glauben wir ja alle, dass du Gottes Sohn bist. Meinst du, der Herr konnte das nicht herabkommen? Dann nochmal aufsteigen. Welch ein Mensch! Und sogar der Pilatus muss sagen, welch ein Mensch, er hat sich gewundert. Er glaubt zwar nicht, dass er Gott ist, aber er hat noch nie so einen Mensch gesehen. Und er sollte schon ein Menschenkenner sein, sonst sitzt er nicht dort. Und er hat durchgeschaut, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, hohe Priester haben aus Neid ihn geliefert. Das hat er auch gesehen. Und seine Frau auch. Ja. Lass diesen Menschen alleine, sonst hast du Probleme. Nur die Religiösen wissen sie nicht. Und sogar das Zeugnis von Pilatus war: Ich habe keine Schuld an diesen Menschen gefunden. Amen. Genießt du so einen Menschen? Wir schätzen nur seinen Status als Gottes Sohn, aber sein Stand als Menschensohn, das haben wir nicht schätzen gelernt. Mindestens nicht in der Wirklichkeit. Dieses Lied steht dort für wie viele Jahre und wie steht es mit deiner Menschlichkeit? Du hast recht, 1979 haben wir schon da, besonders über die Menschlichkeit des Herrn haben wir doch viele Botschaften gegeben, oder nicht? Markus, hast du zugehört? Das war in SI, wir haben 10 Tage lang etwa, gell? Wo ist es geblieben? Und wenn damals es geschmeckt hat, warum heute nicht mehr? Ist die Menschlichkeit des Herrn nur für damals und heute nicht mehr gültig? Aber welche Speise isst du heute? Und so, liebe Geschwister, der Herr hat doch gesagt, ich bin dieses Brot und er meinte mein Fleisch. Mein Fleisch ist die rechte Speise, mein Blut ist der wahre Trank. Ja. Willst du ihn nicht essen? Ist es nicht, ist es doch so mühsam, das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern? Ist es nicht mühsam, heute Abend noch Abendessen, dann sagen, oh, wieder essen. Nein, natürlich nicht. Aber warum haben wir alle Mühe, Jesus zu essen? Wir haben doch gesungen, wir essen Jesus jeden Tag, oder? Und dann, warum bist du gegen das Fest der ungesäuerten Brote? Und warum wollen wir das Fest nicht halten? So eine Speise brauchen wir, sonst können wir eine Gemeinde nicht bauen. Und du fragst mich, wie bauen wir die Gemeinde? Ist das Brot? Ja, so ist es. Dann kannst du die Stiftshütte bauen. So ein Holz müssen wir haben. Wenn wir anderes Holz benutzen, da wird Gott es nicht akzeptieren. Das ist schon wichtig. Liebe Geschwister, der Herr muss unsere Augen tun. Und dann diese Menschlichkeit ist nicht nur korrekt, gerecht, nicht nur voller Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit und so weiter, wie Galater Kapitel 5 uns gesagt hat, von der Frucht des Geistes, ist auch voller Weisheit. In ihm wohnte oder Licht verborgen, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Woher bekommst du dann die himmlische, wahre, reine Weisheit und Erkenntnis? Unsere Weisheit ist untauglich. Wie können wir mit menschlicher Weisheit ein himmlisches Haus bauen? Hat nicht Jesaja 55 uns gesagt, meine Gedanken sind höher als eure? Oder nicht? Und mein Weg und Methode ist höher als eure. Wie hoch? Nur ein bisschen? Wie hoch?
So viel wie der Himmel höher.
Und wie hoch ist der Himmel? Mein Sohn mit Lufthansa, der kann so hoch gehen. Wenn du da oben bist, dann siehst du, oh, es ist noch höher. Wie hoch kannst du gehen? Meinst du, mit unserem menschlichen Verstand und Erkenntnis sind wir fähig, alles zu ergreifen, wie Gott seine Gemeinde bauen möchte? Das wäre eine Anmaßung, eine Anmaßung. Wie oft muss ich dem Herrn sagen, Herr, ich bin dumm, wenn es um geistliche Dinge, himmlische Dinge geht. Ich bin wirklich der Dummste unter allem. Wenn ich dir als ein Mensch nicht sage, was ich jetzt denke, bitte rate mal, was ich jetzt gerade denke über dich. Kannst du schauen, kannst du meine Gedanken lesen? Dann wie könntest du das, was in Gott verborgen ist, wissen? Hat nicht Paulus gesagt, die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen? Paulus hat das ironisch gesagt, denn Gott hat keine Torheit. Aber wenn Gott Torheit hätte, dann ist seine Torheit immer noch weiser als deine höchste Weisheit. Bitte schön. Deshalb hat Paulus gesagt, und es gefiel Gott wohl mit der Torheit der Predigt, diese weisen Menschen da bloßzustellen. Und dann hat der Herr gebetet, Vater, ich danke dir, dass du alle diese Dinge nicht den Weisen offenbart hast, sondern den kleinen Kindern. So am Ende die Kinder verstehen, aber diese großen Doktoren und Philosophen, da verstehen sie gar nichts, haben nicht begriffen, nicht gesehen, was der Herr will und was er sagen möchte. Warum wollen wir das nicht kapieren? Ja. Oh Herr, das gehört zu der Menschlichkeit des Herrn. So ein Reichtum in dem Herrn wollen wir haben, wollen wir nicht haben, aber wir wollen da so viel da. Und dann am Ende, in deinem eigenen Verstand, da oh, hast du Wahnvorstellungen und Träume von allem, was nicht da ist. Das ist nicht gut, liebe Geschwister. Wenn wir dann mit unserer eigenen Weisheit, was für Gott Torheit ist, bauen möchten, kein Wunder am Ende. Wir denken, wir sind ja alle wunderbare Menschen und plötzlich ist der Wurm rausgekommen, wie ein Apfel da. So, wenn die Menschen da Apfel malen, dann malen sie immer wieder ein Loch und dann irgendwas rausgekommen ist. Dann siehst du einen Apfel und irgendwas ist da rausgekommen, ein Wurm. Und das ist die Kunst der Menschen. Weil jeder weiß, in jedem liegt der Wurm. Da sagt ihr doch, da ist der Wurm drin. Ich bin lang genug in Deutschland, weißt du, habe was gelernt. Da ist der Wurm drin. Aber wir sehen es nicht, leider. Nur in der Menschlichkeit des Herrn ist die Sünde nicht in ihm. Kein Sauerteig. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Ist es so schlimm, über dieses Fest zu reden? Wollen wir in der Gemeinde nicht mehr dieses Fest halten, oder haben wir schon so was sagt man, graduated? Abschluss gemacht. Wir haben schon einen Abschluss gemacht und Staatsprüfung, da brauchen wir keine Menschlichkeit. Das haben wir Abschluss. Wir haben schon genug gefestet. Nein, das ist sicherlich nicht. Bis zu dem heutigen Tage brauche ich dieses Fest immer noch. Ja. Die Menschlichkeit, das Brot vom Himmel, ist nicht dieses Manna, was sie gegessen haben, ist tot. Ja. Sondern er ist das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wenn wir es essen, dann werden wir nicht sterben. Wir kennen alle Johannes 6, aber warum denn wollen wir es nicht essen? Ich verstehe nicht, warum. Besonders wir wollen das nicht halten. Ich kann es nicht mehr begreifen. Ich bin zu dumm, das zu verstehen. Ja. Ja. So, liebe Geschwister, so ein Fest. Ja. Und wenn wir dann hier an die Tafel dann schreiben, die erste Kategorie von dem Festen ist das Passa-Fest. Ja. Und das Fest von ungesäuerte Brot. Schreiben wir mal so. Ja? Ungesäuerte Brot. Und dann Erstlingsfrucht. Erstlingsfrucht. Ja. So sehen wir, diese drei Feste gehören zusammen. Diese drei Feste müssen wir unbedingt das sehen. Es ist klar, habt ihr noch eine Frage? Wir haben natürlich noch mehr über die Menschlichkeit des Herrn zu sagen. Zum Beispiel, das Fest der ungesäuerten Brote entspricht so sehr unser Opfer, der Speiseopfer. Wenn du aber dieses Fest von dem ungesäuerten Brot nicht isst, dann woher wirst du ein ungesäuertes, feinstes Mehl bringen und ungesäuerte Kuchen bringen? Wenn ich nicht gelernt habe, dieses Fest der ungesäuerten Brote täglich zu genießen und dann auch draus dann Kuchen zu machen, dann woher habe ich dann ein Opfer für den Vater, was von dem Speiseopfer ist? Sag mir, woher wirst du das machen? Das Fest oder die Feste, die sind von Gott durch Jesus Christus vorbereitet für uns, damit wir genießen, weil wir es nicht haben. Aber nachdem wir genossen haben, dann muss dieses Christus durch unsere Erfahrungen in uns vorbereitet werden, bearbeitet werden, Erfahrungen gemacht werden, und es muss aus uns kommen, dann haben wir etwas, was so fest ist, dem Vater zurückzubringen. Weißt du, du kannst nicht dem Vater den Er hat dir den Christus gegeben, komm, ja? Dann du opferst mir zurück. Der Vater sagt, nein, das habe ich dir gegeben. Kannst du dir vorstellen, dein Vater hat dir einen Geburtstag Geschenk gegeben, eine schöne Rolex-Uhr. Das ist kein Rolex, nicht Seiko, ja, Rolex. Und dann bei dem Geburtstag deines Vaters hast du genau das, diese Rolex-Uhr nicht mal aufgemacht und es ist sogar mit dem Karton und das ist so schön gepackt zurück deinem Vater geschenkt. Was wird dein Vater sagen? Erinnert ihr, Entschuldigung. Erinnert ihr an das Gleichnis, was der Herr gesagt hat von den Talenten? Er hat einen 5 Talenten gegeben, der andere 2 und der eine 1. Als der Herr zurückkommt, hat der mit 5 Talenten gesagt, hat, Vater, hier ist deine 5 Talente zurück, hat er das gesagt. Was hat er gesagt? Ah, ich habe einen anderen 5. Wow, das ist ja prima. Und er sagt, ja, du, wunderbar, treu und weise Knechte, treue Knechte. Und hat ihm Belohnung gegeben. Auch mit der 2 hat er dasselbe gesagt, weil er eine andere 2 da gewonnen hat. Und der mit einem Talent hatte, der hat das ein Loch gemacht und das begraben. Und als der Herr zurückkam, hat er wieder ausgegraben und es dem Vater zurückgegeben. Hier, das ist es, was du mir original sogar, also gut bewahrt, zurückgegeben. War der Herr froh? Was hat er gesagt? Ah ja, treuer Knecht, du hast mindestens es nicht verloren. Du hast es gut bewacht. Du kannst nicht das dem Vater zurückgeben, was er dir gegeben hat. Oh, du setzt mich unter Druck. Nein. Der Herr setzt dich unter Druck, nicht ich. Die Opfer, ich kann es nicht original da, was Gott dir hier gegeben hat, dann wirst du ihm zurückgeben. Und warum hast du nicht gegessen? Hat es nicht geschmeckt? Nicht funktioniert? Hat es nicht gewirkt? Nicht effektiv? Nutzlos? Was wirst du denn ihm sagen? Du hast nichts zu sagen. Daher, im Prinzip musst ihr alle vernünftig sein und die Wahrheit erkennen. Daher, gell, diese Opfer musst du im guten Lande, in dem du arbeitest, sät, bearbeiten, fleißig sein. Dann wächst es und nur das, was gewachsen ist, als Erstlingsfrucht, da musst du dem Vater geben. Sogar nicht nur Erstlingsfrucht. Der Herr sagt, das Beste von den Erstlingen. Und das hat der Vater gesagt, gehört mir. Und du kannst nicht jeden Tag irgendwo alleine was lesen, sondern nur in Jerusalem. Und wann? Zur Zeit des Festes. Selbst wo hast du keine Wahl. Du kannst nicht in deinem Hintergrund oder in deinem Garten da opfern oder essen. Nein, das darfst du nicht. 5. Buch Mose hat das sehr klar gesagt. Und von aller Herde du kannst nicht nur irgendwie etwas dann, sondern Erstlinge. Der Erstgeburt gehört mir. So alles, was Erstgeborene ist, da müssen wir beiseite legen. Und es muss vollkommen sein. Nicht blind, nicht nur ein Ohr, eine halbe Nase, fehlt ein Fuß. Das geht nicht. Es muss ohne Fehler. Meinst du, Christus hat Fehler und viel Fehler? Er war taub, ein Ohr hört nicht. Du kannst nicht Gott nur irgendwas bringen. Entschuldigung, er ist Gott. Du bringst ihm, was er von dir verlangt. Erinnerst du, vergisst du nicht die Geschichte von Abel und Kain? Das heißt, das Opfer war schon dort, im ersten Buch Mose. Vor 6000 Jahren hat Gott schon verlangt. Bevor das Gesetz gegeben wurde, du sagst, okay, das Gesetz ist vorbei, aber damals Abel und Kain kannte das Gesetz nicht von Mose. Mose war auch noch nicht geboren. Also argumentiere nicht, denn du verlierst mit Sicherheit. Soll nicht argumentieren, glaube die Schrift. Und hat Gott allerlei Opfer aufgenommen, sowohl von Abel als auch von Kain. Nein, weil Gott hat damals schon gesagt, nachdem der Mensch gefallen ist, was sie bringen sollen. Gott hat Kains Opfer abgelehnt. Und hat Abels Opfer angenommen. Und was ist geschehen? Kain war böse. Warum war er böse? Es ist nicht gut, böse zu sein, okay? Er hätte Gott fragen sollen, warum denn nicht? Was für Fehler habe ich gemacht? Ist das nicht, ist das so schlimm? Ich würde fragen, oh mein Gott, akzeptiert meine Gabe nicht. Da muss ich ihn fragen, was soll ich dir nächstes Mal bringen, damit es dir gefällt. Und nicht gleich seinen Bruder da geschlagen und totgeschlagen. Es ist nicht gut. Die ganze Schrift zeigte uns, Gott wird nicht alles annehmen. Und dann das letzte Buch da in der Bibel hat Gott da auch geklagt, sagt, ihr habt von mir gestohlen. Dann hat das Volk gesagt, was haben wir von dir gestohlen? Mein Opfer, ihr habt es mir nicht gebracht. Und das, was ihr mir gebracht habt, das ist das, was ihr nicht wollt. Lahm, blind, fehlt ein Ohr ohne Schwanz. Das ist alles meine Güte. Also von 1. Buch Mose bis Malachi, es ist voller Opfer. Und so, wie können wir die besten Opfer hier bringen? Ist nicht Christus das Lamm? Ja, Christus ist das Lamm. Siehe das Lamm Gottes. Warum hat Johannes der Täufer nicht gesagt, siehe, das ist der Messias? weil die Juden alle verstanden haben, was es bedeutet, das Lamm. Besonders in Bezug auf Sündopfer, die Sünde. Deshalb sagt das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegtrug. Er ist das Lamm. Gleich im Johannesevangelium, das Lamm. Welch eine wunderbare Tatsache. Petrus hat im 1. Petrusbrief gleich am Anfang schon gesagt, wir sind erlöst nicht aus Silber und Gold, sondern aus dem kostbaren Blut von Jesus Christus, als von einem Lamm ohne Fehl. Und er ist schon vorhergesehen vor der Grundlegung der Welt. Weil Gott schon wusste, dass der Mensch fallen wird. Schon vor Grundlegung der Welt, längst bevor das alles geschehen wird. Und meinst du, Gott wird manipulieren, damit die Schlange nicht reinkommt? Ist das, was ist besser? Weil Gott vorher gewusst hat, dass die Schlange kommt, zack, und ich töte die Schlange, ist die Sache erledigt. Würdest du nicht diese Lösung besser vorziehen?
Wahrscheinlich,
ja. Ja, ich auch. Na, siehst du, wir sind gleiche Meinung, wir sind eins. Nur nicht eins mit Gott. Er hat andere Lösung. Bist du einverstanden? Nicht einverstanden? Und so vor der Grundlegung der Welt hat Gott schon das Lamm. Das war seine Lösung. Damit wir die wunderbare Liebe und Hingabe Gottes, was er für uns getan hat, schätzen lernen. Ja. Und zugleich durch das Lamm hat er den Satan erledigt. Ja. Und den alten Menschen getötet. Alles hat er gemacht. Das ist Gottes elegante Lösung. Wenn wir nicht wissen, was im Herzen Gottes ist, dann können wir nicht alles schätzen, was er getan hat. Dann in 2. Petrus hat er wieder von diesem Lamm geredet. Er hat alle unsere Sünden auf sich getragen, auf das Holz. Und zugleich dann im Kapitel 2 sagte er, wir müssen als heilige Priesterschaft geistliche Opfer jetzt bringen. Und welches Opfer meinte wohl der Petrus? Gibt es ein anderes Opfer als das Lamm, was Petrus erwähnt hat? Nur ist es nicht mehr ein Lamm da von irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob jemand hier eine Hirte von Lämmer haben. Aber unser Lamm ist heute ein geistlicher Lamm, ist Christus. Ist es so schwer zu verstehen? Bitte sag mir jemand, wenn es zu schwer ist zu verstehen. Ist es schwer zu verstehen? No? Oh, mir scheint es so schwer zu verstehen. Niemand hat es verstanden. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Selbst ein Kind in der Kinderversammlung würde das verstehen. Nur die Theologin nicht. Und dann streiten wir darüber. Ich habe keine Zeit dafür, wirklich. Glaube, wie ihr wollt. Nicht wahr? So, lerne alle diese Opfer, die wir hier zu dem Vater opfern, ist das, was du hier genossen hast. Das Lamm, das Passalamm ist, das ungesäuerte Brot und dann die Auferstehung. Wenn der Herr nicht aufgestanden wäre, wie kann er dann den Geist ausgießen? Was trinkst du, wenn wir beim Brotbrechen trinken? Ha? Wein. Wein? Ja, es ist Wein. Aber der Herr sagt, siehe, dies ist mein Blut. Und dann hat Paulus gesagt, das ist der Kelch des Neuen Bundes. Und ein Kelch des Neuen Bundes ist ein Kelch des Segens. Das heißt, jetzt durch diesen Kelch alle Verheißungen Gottes wird für dich jetzt. Und was ist die größte Verheißung? Was für ein Segen hat Gott uns gegeben? Ein Mercedes, zwei Porsche, ein Bankkonto, eine gute Arbeit, schöne Familie, ein Haus und alles. Wow, welch ein Segen. Nein, es ist geistlicher Segen. Das heißt Segen des Geistes in dem himmlischen Örter, in Christus Jesus. Und wann ist dieser Segen ausgegossen? Als der Geist? Am Pfingsten natürlich. Hat der Herr nicht in Johannes 6 erklärt, wie wir dieses Brot bekommen? Zuerst sagte er, iss mein Fleisch. Die Leute haben sich erschrocken. Wie kann dieser Mensch sein Fleisch uns zum Essen geben? Ich praktiziere keinen Kannibalismus. Und sein Blut noch trinken, meine Güte. Wie hat Herr das erklärt? Wie hat Herr das erklärt? Der Herr hat dann gesagt, und er wusste, was sie denken. Der Herr hat gesagt, wie ist es, wenn ihr seht, dass der Menschensohn wieder aufgefahren ist, zu wo er herkam? Das zeigt, er wird auffahren. Er wird durch den Tod hingehen, in Auferstehung kommen, dann wieder auffahren. Dann sagte er, weißt du, vieles hat er nicht mehr gesagt, weil es ist ja in der ganzen Schrift drin. Dann sagte er, das Fleisch ist nichts Nütze. Da muss ich ihm sagen, Herr, du hast gerade ein paar Verse davor gesagt, iss mein Fleisch, und jetzt sagst du, das Fleisch ist nichts Nütze. Also mach es doch klar. Fleisch essen oder nicht? Dann hat der Herr gesagt, es ist der Geist, der das Leben gibt. Und wann ist der Geist gegeben und ausgegossen? Hat nicht der Herr in Kapitel 7 von Johannes gesagt, und der Geist war noch nicht bereitet, weil Jesus war noch nicht verherrlicht. Und wann wurde Jesus verherrlicht? Durch den Tod in Auferstehung, dann in der Auffahrt, sitzte zu Rechten des Vaters. Der Herr war wirklich echt verherrlicht. Und wenn der Geist nicht ausgegossen wäre, meinst du, du hast den Kelch des Segens? Da musst du sein Blut nur trinken. Das So ist die Auffahrt und Pfingsten, dass der Geist ausgeschüttet wurde. Wenn nicht ausgeschüttet wurde, wie wird dann die Gemeinde entstehen? Der letzte Adam war zum Geist, der das Leben gibt. So, was trinkst du denn, wenn du den Kelch trinkst? Du musst alle Segen des Geistes, was Epheser Kapitel 1 gesagt hat, Stück für Stück. Du musst sagen, wunderbar. Denn alle Segen hat zu tun mit dem Leben. Und der Geist ist die Wirklichkeit von jedem Segen, das Gott dir geben möchte. Klar. Jetzt kann sie jemandem erklären, warum der Pfingsten auch beim Tisch da angeschlossen ist. Eine Frage noch, bitte. Jonas, ist klar, ja? Okay. Mei, welch ein Fest. Und so haben wir bei dem zweiten, ja, 50 Tage später war ein Pfingstfest. Pfingstfest. Welch ein wunderbares Fest. Und daher hat der Herr zu seinen Jüngern gesagt, warte, bis der Geist von oben runterkommt und ausgegossen wird. Und da haben sie dort gewartet. Und dann, als dieses Fest gekommen ist, hat der Herr termingerecht den Geist ausgegossen. Wow, so wunderbar. An dem Tage 3000 Leute getauft, gerettet, getauft. Die Jünger waren voll des Geistes, bekleidet mit Kraft von oben. Das feiern wir, dieses Fest. Und ist was geschehen? So, wie bauen wir die Gemeinde? Durch das Pfingstfest. So, liebe Geschwister, und dann kommen wir zu dem dritten, haben wir noch Zeit, 15 Minuten, ja, zu dem dritten Mal im Jahre, dass sie zusammenkommen sollen zum Fest. Was für ein Fest? Ein Posaunenfest. Wann fängt Posaunenfest an? Wann haben sie angefangen, die Posaunen zu blasen? Ja? An dem Pfingsttag. Petrus ist gestanden, hat seine Posaune geholt, hat geblasen und 3000 Leute haben den Herrn aufgenommen und das Wort durch diese Posaune ist hineingeschnitten in ihr Herz. Da haben sie dann so wunderbar und seit diesem Tag hört nimmermehr die Posaunen bis zu dem heutigen Tage. Wunderbar, die Posaunen, weil nachdem die Gemeinden aufgebaut wurden und haben angefangen, dieses Bauwerk zuerst mal, dann sehen wir, das Evangelium hat nie aufgehört. Und die Wahrheit wird gesprochen für den Aufbau der Gemeinde. Ja. Wirklich. Wunderbar. Ja, und überall wird das Volk Gottes gesammelt. Ja. Selbst im Buch der Offenbarung, der Herr selbst hat die Posaunen geblasen, weil niemand sonst die Posaunen mehr blasen wird. Da muss der Herr mit lauter Stimme wie eine Posaune da zu den Gemeinden da geredet und die Wahrheit gesagt. Wer sonst wird dann diese Posaunen blasen, sagt es mir. Und so, das Posaunenfest ist da. Deshalb sagte der Herr zu dem Tisch, so oft ihr das tut, macht ihr meinen Tod kund. Der Tisch des Herrn ist ein wunderbares Zeugnis. Es ist nicht nur für uns. Wir müssen Leute einladen zu sehen. Dann werden sie fragen, was macht ihr da? Nur ein Brot und nur ein Kelch? Was bedeutet das? Ja. Bis er kommt. Dann müssen wir das halten, bis er kommt. So sage nicht, oh, wer nicht gläubig ist, bitte komm nicht zu diesem Fest hinein, das ist nur für uns. Es ist gerade, dass wir die Menschen einladen sollen, damit sie sehen, was wir hier machen. Und dann sagen wir immer, und wer noch nicht gläubig ist, bitte den Kelch vorübergehen lassen, und das ist ein Passa. Und bitte nicht teilhaben. Und da soll man lieber sagen, es ist ein wunderbares Fest. Wir wollen euch alle einladen, teilzunehmen und zeige dir die Voraussetzung. Bitte nehmt den Herrn jetzt gleich an. Ist das noch nicht besser? Das ist eine Posaune, gell? Sonst musst du den Kelch Passover vorübergehen. Das ist nicht gut. Ich habe schon auch oft das gesagt, aber das macht nicht, spielt keine Rolle. Aber hey, lob den Herrn, nicht wahr? Alles ist enthalten in diesem Fest. Alles, alles. Und dann dieses Fest, wenn du das genießt, zeigt es dir nicht, der Tod des Herrn, dass du mit ihm gekreuzigt bist. Dass der alte Mensch schon gestorben ist. Dass du jetzt nicht mehr lebst, sondern Christus lebt in dir. Dass du lernst, nicht mehr dich selbst zu leben. Völlig versöhnt mit Gott. Es erinnert uns, dass wir mitgestorben sind. Dann warum lebe ich noch mich selbst? Dieses Fest soll uns alle Zeiten, jede Zeit zeigen, dass ich nicht mehr existiere. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber wir danken nur, dass er gekreuzigt ist und Gott sei Dank nicht ich. Dann brauche ich nicht mehr zu sterben, gell? So denken wir an den Herrn, ne? Danke, dass du gestorben bist, damit ich nicht mehr sterbe. Das ist verkehrt. Gerade, dass er gestorben ist und ich mit dir gestorben bin, nun lebe nicht mehr ich, dann warum danken wir nicht dem Herrn? So. Es ist alles da, enthalten. Alles, wirklich. So wunderbar jedes Mal. Wenn du dieses Brot isst, dann musst du dem Herrn sagen, jetzt möchte ich dich lieben. Ich möchte deine Menschlichkeit und ungesäuertes Brot da genießen und hilf mir durch den Heiligen Geist, alle Sauerteig in mir wegzuschaffen. Oder wenn du den Kelch trinkst, dann sage, Herr, ich möchte den Geist mit allen Segen, was damit im Geist enthalten ist, jede Segen möchte ich erfahren. Und nicht für mich, sondern damit ich deinen Willen erfüllen kann. Wieder, Herr. Sonst, warum trinkst du das? Nur symbolisch? Der Herr hat nicht gesagt, das ist ein Symbol meines Blutes. Er hat gesagt, nein, trinkt ihr daraus. Das ist mein Blut. Deshalb, jedes Mal, wenn ich unser Lied singe, welche ist ein Symbol deines Todes oder deines Leibes? A symbol of your body and your blood. It's not a symbol. In spirit, it's the reality. Deshalb jedes Mal, wenn ich dieses Lied singe, da bis zu dem Punkt, da kann ich nicht mehr singen. Mindestens diese paar Zeile, das ist Symbol, also singe ich nicht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen empfindlich. ich kann doch nicht etwas so singen, wo ich weiß, es falsch ist. Weil ich die Wirklichkeit haben möchte. So ein wunderbarer Kelch, den Kelch des Segens. Wunderbar. Und natürlich Laubhüttenfest, das ist so klar. Jedes Mal, wenn wir zu diesem Tisch kommen, erinnere, was der Herr gesagt hat, ich werde mit euch nicht mehr die Frucht des Weines trinken, bis dass ich wiederkomme im Reich meines Vaters. Hat er das nicht gesagt? So, wenn wir am Tisch sitzen, musst du den Herrn vermissen. Das erinnert dich, er ist nicht da. Du kannst nicht sagen, ja, aber er ist da, er wohnt in mir. Ja, also der Geist. Und er meinte, physisch, leiblich da. Natürlich weiß ich, dass er in mir wohnt, aber ich sehe ihn nicht. Steht geschrieben, und alle Augen werden ihn sehen. Heute nicht. Und so, wenn wir zum Tisch kommen, wir müssen sagen, Herr, wann kommst du? Und wann kommt das Reich? Und das haben auch die Jünger Jesu gefragt im Matthäus-Evangelium am Ende. Ja, Herr, wann kommt das Reich? Und wann kommst du? Und was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Es ist so gesund, so ein Empfinden und Erwartung, Herr, komme bald. Und gemeint ist nicht als der Geist, natürlich als der Geist wohnt er in mir, aber erinnere es der dreieine Gott. Und wir haben Sehnsucht, dass der Herr bald wiederkommt. Und das haben auch alle Aposteln damals gewartet. Oder wissen sie gar nicht, dass der Herr schon in ihnen wohnt? Natürlich, der Herr wohnt in uns, aber als Leben. Und wir sind noch nicht ihm gleich. Aber Johannes sagte, 1. Johannes 3, wenn er dann kommt, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Alle Verse, alle Worte, das ist so vollkommen da. Und wenn du ihn erwartest und dann wirst dann noch die Welt lieben, dann ist es schlecht. Weil wenn dieser Tisch dich daran erinnert, Herr, komm, dann musst du dich vorbereiten. Loswerden von der Welt. Laub hüten. Die Hütte bauen. Und Markus wird euch helfen, die Blätter zu holen, was am besten geeignet ist, eine Hütte zu bauen. Uns daran zu erinnern, wir sind Pilger. Weißt du, ich reise sehr oft. Und jedes Mal, wo ich hingehe, es ist nur ein paar Tage, da muss ich einpacken, auspacken, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken. Da dachte ich, ich bleibe lieber zu Hause. Aber das ist so gesund, zu erinnern, wir sind nur Pilger. Niemand wohnt im Hotel. Wir haben keine bleibende Stadt heute. Keine bleibende Stadt. Ja, sei nicht so bequem. Und oh, ja, am Ende, oh, wir sind alle so bequem, da gemütlich. Nein. Das Gemeindeleben ist nicht der Ort, wo du bequem sein wirst und gemütlich. Nein, es gibt sehr große Verantwortung, voranzugehen, Gottes Plan fertig zu machen. Ein Gegenzeugnis sein dieser Welt. Die Welt möchte gerne noch weltlicher. Wir müssen in eine andere Richtung gehen. Genugsam. Ja, das müssen wir alle lernen. Ja. So haben wir alle diese Feste, die letzten drei Feste, Posaunenfest und dann Versöhnungfest, Tag der Versöhnung und dann Laubhütenfest. Nicht Lufthansa, gell? Laubhüten. Meinst du, wir brauchen das nicht? Wir brauchen das nicht. Aber darüber zu streiten sollen wir nicht, sondern einfach die Feste halten. Wer da will, der festet. Der festet. Wie am Ende der Herr sagt, und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn dürstet, wenn man nicht dürstet, dann kannst du alles anbieten, das nützt nichts. Aber wenn jemand dürstet, der Herr sagt, komm und trinke umsonst. Das ist der letzte Ruf. Nicht komm zur Versammlung, sondern komm zum Fest, zum Trinken, komme und trinke und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und morgen werden wir dann mehr über die Opfer sehen, okay? Gibt es noch eine Frage heute Abend? Klar, ja? Prima, Halleluja! Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Du hast alle diese Feste in Jesus Christus für uns vorbereitet. Wir sind voller Dankbarkeit und möchte gerne lernen, alle diese Feste zu feiern im Hause des Herrn. Wir danken dir, dass du so weise bist. In deiner Weisheit hast du all das uns gegeben, weil du weißt, was wir brauchen. Du kennst unsere Situation und du wirst uns retten bis zum Äußersten. Und da ist nichts Besseres, als diese Feste zu feiern. Wir loben dich. Öffne unsere Augen noch mehr und gib uns geistliches Verständnis und Weisheit, alles zu ergreifen, damit wir völlig in Anspruch nehmen, damit wir zum Ziel kommen. Erbarme dich uns. Danke für dein Wort. Amen. Amen.